Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Ich sitze.
Du sitzt?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Denkst du irgendwas?
Nichts Besonderes.
Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingst.
Och nein.
Ich bringe dir deinen Mantel.
Nein, danke.
Aber es ist zu kalt ohne Mantel.
Ja, ich gehe doch nicht spazieren.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst.
Gut.
Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gehen würdest.
Ja, schaden würde es nicht.
Also was willst du denn nun?
Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
Entspannen? Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
Ich sag ja schon nichts mehr.
Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht.
Ja.
Liest du was?
Im Moment nicht.
Dann liest doch mal was.
Nachher, später vielleicht.
Hol dir doch die Illustrierten.
Nein.
Soll ich sie dir holen?
Nein, vielen Dank.
Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und die Illustrierten holen.
Ich möchte jetzt nicht lesen.
Mal möchtest du lesen, mal nicht.
Ich möchte einfach nur hier sitzen.
Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
Das macht mir Spaß.
Dann quengel doch nicht dauernd so rum.
Ich will einfach nur hier sitzen.
Hermann, bist du taub?
Nein.
Du tust eben nichts, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Ich bin nicht aggressiv.
Warum schreist du mich dann so an?
Ich schrei dich nicht an!
Das, was wir eben vorgespielt bekommen haben, ist so etwas wie ein Konglomerat von dem, was jeden Tag zwischen uns abläuft, was unsere Beziehung ausmacht und wie wir im Endeffekt damit umgehen. Natürlich zusammengeschoben und nicht immer läuft es genau so ab, wie es vorgespielt worden ist, aber es hat ganz, ganz viele Bereiche, die wir heute Abend auch so ein bisschen anschauen wollen und die das ausdrücken, wie geht es denn zwischen uns zu? Sich verstehen will gelernt sein. Verstehen heißt, wir brauchen etwas, was wir einander sagen können, was wir einander auch hören voneinander. Und wenn wir so im Hinterkopf haben, es geht wahrscheinlich um Partnerschaft, um Ehe, dann geht es nicht nur darum, sondern das, was an bestimmten Kommunikationsdingen zwischen uns abläuft, funktioniert auch hin zu anderen Menschen. Natürlich ist der Fokus mehr auf die Ehe gerichtet. Wie leben Mann und Frau zusammen? Und wir wollen heute Abend das so ein bisschen entfalten. Zuerst soll es darum gehen, dass wir uns die biblische Grundlage anschauen. Das ist sehr interessant, weil, jetzt weiß ich nicht, ob unter uns auch einige sind, die sagen, na, mit der Bibel kenne ich mich gar nicht so aus, so recht was am Hut habe ich auch nicht mit ihr. Das mag ja durchaus sein. Trotzdem wirken diese Dinge. Ich bin ja in der Beratungsstelle und arbeite sehr viel mit Paaren und erlebe immer wieder, dass die Dinge, die ich so im Laufe meines Lebens gelernt habe, sowohl vom Biblischen her auch als von dem, was so zwischen Paaren abläuft, immer wirken. Das ist etwas sehr Mutmachendes. Und das möchte ich auch weitergeben, denn genau die Dinge, wo wir sagen, wenn es darum geht, schwierige Dinge vorgefallen sind, wenn man sich gestritten hat, wenn es in den Bereich der Versöhnung hineingeht, der Vergebung, dann erfahren die Menschen Entlastung. Dann erfahren die Menschen, dass sie neu beginnen können. Und das Fantastische daran ist, erst einmal, dass das nicht nur Christen gelingt, sondern auch, die dem Glauben nicht so offen gegenüberstehen. Für mich ist das ein eindeutiges Zeichen, dass die Liebe Gottes und das, was er hineingelegt hat, seine Gedanken der Beziehung bis heute unter seiner Schöpfung wirken, selbst wenn wir ihn ablehnen. Sowas sucht seinesgleichen auf dieser Erde. Aber jetzt steige ich so ein bisschen ein. Also nach so ein paar einleitenden Dingen werden wir uns, wie gesagt, dem biblischen Fundament zuwenden. Dann soll es um uns gehen als Person. Es soll darum gehen, was hören wir, wie gehen wir damit um. Es soll darum gehen, mit welchen Versuchen oder welchen Möglichkeiten wir miteinander umgehen. Und dann kommen so noch ein paar Schlaglichter dazu aus verschiedenen Bereichen, die gut sind zu hören erst einmal und im Alltag dann auch versucht zu werden umzusetzen. Sich verstehen will gelernt sein, es geht um Beziehung. Martin Luther hat einmal gesagt, wer Feuer will, muss auch Rauch leiden, ansonsten ist es Strohfeuer. So soll er das gesagt haben. Ist ja immer alles mit Vorsicht zu genießen. Er meint, wenn wir das, was wir unter Hingabe und Liebe und Entbrennen aneinander wirklich erleben möchten, dann heißt es auch, dass wir Rauch zu leiden haben. Also alles das, was nicht immer so gut funktioniert. Ansonsten brennt es auf, ist weg und die Sache ist erledigt, hat aber keinen Bestand. Und wenn wir in sein Leben hineingucken, können wir feststellen, die große Liebe war es zuerst nicht in seiner Ehe, aber die ist gewachsen und die ist stark geworden. Was mich tröstet, wenn ich darauf schaue, und ich schaue ja nur sehr viel auf Partnerschaften, auf Ehen, die nicht funktionieren, das bringt es so mal so mit sich, wenn man im beraterischen und therapeutischen Bereich arbeitet, es ist für mich sehr, sehr tröstlich zu wissen, dass die Idee, dass zwei sich verlieben, dass zwei, sag ich mal, die Liebe langsam auch miteinander aufbauen, nicht die Idee von Menschen war, sondern es war Gottes Idee. Und wenn der Ursprung etwas ist, was trägt, was schön ist, weil Gott sich dabei was gedacht hat, dann dürfen wir wieder und wieder auch umkehren, wenn wir in eine verkehrte Richtung gelaufen sind. Und was dazu so führen kann, davon werden wir heute noch hören. Was hat der Mensch nicht alles versucht, um das irgendwie auszugleichen? Die Frage, die vor 150 Jahren so aufgeworfen wurde über Sigmund Freud, die Frage, wo ist die Freiheit der Sexualität, gipfelte nachher in den 68er Zeiten, um den Menschen frei zu machen, gerade auch in dem Bereich der Sexualität. Meine Frau wird nachher noch was dazu sagen. Und im Endeffekt hat sie uns nicht viel weitergebracht. Alle haben gedacht, das wird sein, dass sich alle wohlfühlen. Ist aber nicht. Genauso ist es mit dem anderen. Was nützt mir Männer oder warum müssen Männer und Frauen zusammen sein? Wir müssen uns emanzipieren. Das heißt, diese ganze Bewegung, diese Frauenrechtsbewegung, die die Freiheit versprochen hat, die bis heute daran festhält, dass es eigentlich nur funktionieren kann, wenn umgedreht wird. Endlich nach Jahrhunderten das Patriarchat abgeschafft und jetzt herrschen wir. Wir Männer müssen allerdings sagen, dass es diese Bewegung gegeben hat, hat an uns gelegen. Wenn wir den Stand eingenommen hätten, den Gott so gesagt hat in seinem Wort, wäre es überhaupt nicht nötig gewesen. So ist es nur logisch, wenn man über Jahrhunderte irgendwo an den Rand gedrängt wird, und das ist tatsächlich passiert, dass irgendwann mal jemand aufsteht und sagt, jetzt ist es genug. Damit will ich das nicht legitimieren und sagen, das ist gut so. Aber es ist einsichtig, dass da irgendwo mal was sich bewegen muss. Tja, und das Letzte, und da leben wir nun sehr stark daran, ist die Frage, brauche ich denn überhaupt jemanden? Wenn Sie so die Nachrichten verfolgen oder wenn Sie auf das blicken, was uns oftmals in Medien, in Filmen oder so gesagt wird, wie herrlich muss doch das Single-Dasein sein. Man hat nur die Verantwortung über sich selber. Man kann tun und lassen, was man will. Und wenn dieses nicht gefällt, nun, dann gehe ich einfach weiter. Ich habe mein eigenes Reich, um mich zurückzuziehen. Es ist doch wie der Himmel auf Erden. Dagegen spricht natürlich, ich habe das bewusst ironisch gesagt, der Andrang an den verschiedenen Ecken und Enden, wo Partnerschaftsvermittlungen ihr Arbeitsfeld haben. Dagegen spricht, wer so im seelsorgerlichen Bereich ist, vielleicht könnten die vorhin aufgestanden sind, da auch einiges zu sagen, dass Menschen sich danach sehnen, ein Gegenüber zu haben. Ich habe zur Hälfte meiner Arbeitszeit leite ich ja die Telefonseelsorge Oberlausitz, und der Punkt, den wir haben so verschiedene, worum geht's denn in dem Gespräch, ist es eine psychische Krankheit, ist es eher familiär, ist es eher die Partnerschaft oder aber ist es was mit Sucht? Der Punkt Einsamkeit, den gibt es auch. Und der gehört zu den vier am meist genannten Punkten bei den Anrufern. Nun rufen die ja in Anonymität an, müssen also niemanden Rechenschaft ablegen. Es steht mit ganz oben in Deutschland. Und wenn ich sage in Deutschland, ich kenne ja die Statistiken von ganz Deutschland, dann kann ich das nur unterstreichen. Es ist so. Einsamkeit. Wir sind von Gott geschaffen worden auf Beziehung hin. Deswegen sehnen wir uns auch danach. So wie der Fisch sich nach dem Wasser sehnt, so wie manch einer sich nach dem Norden sehnt, wenn er daherkommt. Die Sehnsucht ist da. Und Das hat mit Beziehung zu tun, mit dem Wegrutschen von der Einsamkeit. Und dass wir so viele einzelne Menschen haben, die sagen, ich habe es 4-5 Mal probiert und es hat nie richtig geklappt, verstärkt das nur noch, dass ich Angst bekomme, dass ich mich nicht mehr öffnen kann. Und das hat auch mit diesen Dingen zu tun, über die wir heute Abend reden. Wir sind, und das vielleicht so mal als Einstieg, wir sind gleichwertig geschaffen worden von Gott. Gleichwertig. Ohne Wenn und Aber. Und wir sind gleichzeitig verschiedenartig geschaffen worden. Und wer das verwischen will, ist auf dem Holzweg. Es gab ja mal eine Gesellschaft, die noch gar nicht so lange her ist, die das ganz bewusst verwischen wollte. Heutzutage kommen wir wieder so langsam in dieses Fahrwasser hinein. Das heißt, Mann und Frau können das Gleiche, sollen das Gleiche machen und, und. Auch das, wenn wir so rangehen, ist zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil Gott sich was anderes gedacht hat. Gleichwertig, aber verschiedenartig. Und das zu akzeptieren, fällt uns als Menschen natürlich sehr schwer, weil wir meinen, alles handeln zu können. Alle Gesetze über den Haufen werfen zu können. Und wenn irgendeiner die Idee hätte, wenn er die Bibel sich rausholen würde, wo Petrus übers Wasser gelaufen wird und die vermarkten würde, würde er sagen, wir sind als Menschen geschaffen, dass wir alle übers Wasser laufen können. Nur, um solche Grenzen auch zu überschreiten. Gleichberechtigt, gleich und doch verschieden. Und so passiert es bei der Partnerwahl, dass wir genau diese Punkte in uns drin haben und danach suchen. Der Volksmund hat es gegriffen und hat gesagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Und was sagt er noch? Gegensätze ziehen sich an. Da haben wir die Spannung, beides gehört dazu, die Unterschiedlichkeit. Und wenn wir dem Wort Gottes glauben, dann heißt es, diese Verschiedenartigkeit ist zur Ergänzung dem Menschen gegeben. Und das läuft oftmals aus dem Ruder. Wie ist das, wenn sich zwei kennenlernen? Es werden oftmals unausgesprochene Partnerverträge abgeschlossen. Wenn wir uns so mal vorstellen, sitzen zwei vielleicht auf irgendeiner schönen Insel oder auf irgendeinem schönen Berg, haben sich gerade kennengelernt, sind in der Verliebtheitsphase, ist ja nochmal was anderes als Liebe. In der Verliebtheitsphase, alles rummelt, alles pummelt, im Bauch und sonst wo. Ich hoffe, dass das jeder erlebt hat, weil es eine wunderbare Phase ist. Aber sie geht natürlich auch zu Ende. Aber in dieser Phase der Findung sagt der eine zum anderen, vielleicht geht die Sonne auch gerade unter und das ist wunderbar. Ach, wir bleiben immer zusammen, wir sind immer zusammen. Wir machen alles gemeinsam. Ja, das möchte ich auch. 3, 4, 5 Jahre später, obwohl es vom Logischen her ja gar nicht nachvollziehbar ist, die müssen ja auch beide mal arbeiten gehen oder irgendwas, sie können ja nicht immer zusammenbleiben. Aber die Seele hat es gehört und aufgenommen und das ist wie ein Vertrag, den ich abgeschlossen habe. Und dann kommt der Alltag mit Schwierigkeiten und. Und dann kommen so die ersten Worte, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Du bist ja nur unterwegs. Ja, was mache ich denn, sagt er. Ich bin hier nochmal mit den Freunden zusammen, aber das habe ich schon zurückgefahren und das habe ich schon zurückgefahren. Ja, trotzdem, damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich denn noch machen? Ja, das ist aber so bei mir, sagt die Frau. So vom Gefühl ist es einfach. Dahinter steckt, ohne dass die beiden das richtig greifen können, zum Beispiel so eine Festlegung, kommen wir nachher noch zu bestimmten, wir werden immer alles zusammen machen, ist in dieser Gefühlswallung auch gesagt worden und ehrlich gemeint. Und im Endeffekt machen wir ja auch so gesehen alles gemeinsam. Nur es gibt so ein paar Sachen, auf die wir zu achten haben. Das ist so ein Punkt dabei. Die Frage ist, welche Bedürfnisse, welcher Kontakt, welcher Austausch sind einfach nötig, um das gut zu gestalten. Da gehen wir nachher noch ein. Jetzt werden wir erstmal einsteigen in den Dingen, wo ich gesagt habe, biblische Grundlage. Das wird meine Frau machen. Und zum Abschluss dieses ersten Teils lese ich noch mal was vor. Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild und die Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, auch ihre Gebildetsein und die Milde zu beweisen. Unauflöslich muss sie sein, denn sie bringt so viel Glück, dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man vom Unglück regen? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt und dann beliebet er, sich unglücklich zu finden. Lasse man den Augenblick vorübergehen und man wird sich glücklich preisen, dass ein so lange Bestandnis noch besteht. Sich zu trennen gibt's gar keinen hinlänglichen Grund. Hört sich ein bisschen altmodisch an, ne? Ist auch schon etwas älter. Dieses Zitat stammt von Johann Wolfgang von Goethe. der also ein Plädoyer für die Ehe hält. Er selber hat es ja nie so richtig geschafft, aber zumindest in seinem Denken hat er diese Sätze niedergeschrieben und hat in dieser Weise auch versucht, Mut zu machen, hey, das ist die Basis, das ist gut. So hat er es vielleicht heute gesagt.
Sich verstehen will gelernt sein. Das ist das Thema, was sie heute Abend doch nochmal auf die Straße getrieben hat. Und ich finde das sehr schön, denn wenn wir als Beziehungswesen miteinander Umgang haben, dann sehnen wir uns danach, dass wir uns verstehen, dass wir ja verstanden werden auch von dem anderen. Und ich denke mal, wenn Sie heute Abend gekommen sind, dann ist genau das, was Sie gerne möchten. Verstanden werden und auch verstehen. Und ich mache da auch ganz viel Mut, auch wenn das ganze Thema als ja doch mehr so mit Fokus auf die Ehe ausgearbeitet wurde. Ich denke, Beziehungen, die haben wir ja nicht nur in der Ehe, auch wenn das eine sehr enge Beziehung ist, die engste, die es gibt. Wir haben alle Beziehungen. Wir sind alle mit Menschen in irgendeiner Form verbunden, sei es in der Familie, auf Arbeit, im Freundeskreis. Und von daher denke ich, wird für jeden heute auch was dabei sein. Mein Mann hat gesagt, die biblischen Grundlagen, und ich fange jetzt wirklich mal an, das ist kein salopper Spruch mit Adam und Eva an. Und Gott hat ja gesagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird seinem Weibe anhangen, und die beiden werden ein Fleisch sein. So, da kommen ja drei Begriffe vor, ne? Vater und Mutter verlassen, anhangen, ein Fleisch. Und das sind so drei Säulen, und an denen will ich jetzt auch so ein bisschen langhangeln, weil das etwas ganz Wichtiges ist. Verlassen. Vater und Mutter verlassen. Nun weiß ich nicht, wer unter Ihnen alles verheiratet ist, wer diesen Schritt schon gewagt hat. Oder aber auch als Single ist auch kein Thema, Vater und Mutter verlassen hat, eigene Wohnung schon bezogen hat. Und da ist jetzt mal meine ganz provokante Frage, ist es denn gelungen? Konnten Sie dann wirklich verlassen? Oder wo streckt der Mama immer noch die Fühler aus und sagt, Soni muss das Essen haben, das kriegt sie noch nicht so hin? Oder aber, ja, der Schwiegervater, der muss noch ein paar Tipps loswerden und der junge Ehemann, der hat seine Not, sich dessen zu erwehren. War nicht gefordert, der Wunsch, aber er kriegt ihn trotzdem, Rat, aber er kriegt ihn trotzdem. Da kennen wir so einen Satz, den finde ich immer gut. Ratschläge können auch Schläge sein. Und wir wissen das manchmal auch, wenn so Junggesellen lange bei Mama wohnen. Das Verlassen hat nicht geklappt. Man kann manchmal Wohnung an Wohnung, Tür an Tür wohnen und trotzdem verlassen haben und sehr eigenständig leben. Aber man kann manchmal auch 500 Kilometer entfernt wohnen. Und trotzdem hat's Verlassen nicht geklappt. Und das sind so die ersten Stolpersteine, wenn es jetzt um Beziehungen geht. Wo konnte ich wirklich Vater und Mutter verlassen, mündig werden? Und das gelingt uns am besten, wenn Vater und Mutter uns auch loslassen. Ne? Wenn die nicht noch irgendwo immer wieder so die Hände bei uns im Leben drinnen haben, immer wieder mit irgendwelchen Ratschlägen kommen. Oder aber, wo wir vielleicht als Kinder sogar ihr Lebensinhalt sind, den sie nicht aufgeben wollen. Ich muss doch für die Kinder sorgen. Die sollen doch nicht die gleichen Fehler machen, wie wir auch gemacht haben. Und dann schaffen wir das nicht. Und ich sage an dieser Stelle immer, meine Mutter hat auch gesagt, als ich dann geheiratet habe, eine eigene Waschmaschine hatte, Margit, wasch Dunkelbuntes und Hellbuntes getrennt. Ich habe gedacht, boah, genug zusammen, das reicht für eine Trommel rein damit. Und als dann das erste helle Stück verdorben war, nun, da habe ich mich mal erinnert und habe gedacht, war doch ganz gut, der Rat von der Mutter, und dann mache ich das halt so. Wo ist es nicht gelungen, die Eltern zu verlassen? Haben die Eltern uns geprägt, auch mit einer guten Beziehung, die sie uns vorgelebt haben? Konnten wir hier eine gesunde Entwicklung erfahren? Haben wir es erlebt, wie Vater und Mutter miteinander in guter Weise umgegangen sind? Wie hat ihre Kommunikation funktioniert? Oder ich habe alles für dich getan. Wenn wir diesen Satz dann hören von den Eltern, ne, so manipulativ. Ich habe alles für dich getan. Und was machst du jetzt? Ne, nicht mal sonntags zum Mittagessen darf ich zu euch kommen. Oder das, was ich dir gesagt habe, das machst du einfach nicht. Und hier mache ich jeden, der sich auf den Weg gemacht hat, aus dem Elternhaus raus, der jenseits der 18 ist, abnabeln tut den Eltern weh. Das ist aber trotzdem ein notwendiger Prozess, Und wenn sie da schon losgegangen sind, dann dürfen sie auch Rückgrat zeigen. Sie müssen die Eltern nicht beschimpfen oder sagen, Mann, lass mich endlich in Ruhe, sondern Mama, Papa, ich versuch's jetzt selber. Ich gehe jetzt los. Und dann dürfen wir das auch tun. Das ist nicht böse, auch wenn die Eltern sagen, dass das undankbar ist. An dieser Stelle muss ein Ablösungsprozess stattfinden. Der junge Ehemann zum Beispiel, ne, der muss seine junge Familie, seine Frau, seine Kinder schützen können und sagen, hier ist jetzt Schluss. Ich positioniere mich bei meiner Frau. Und was die Eltern sagen, das ist zweitrangig, denn die engste Beziehung besteht zwischen Mann und Frau. Und da müssen Eltern in die zweite Reihe treten. Wohl dem, dem das gelingt. Anhangen, hatten wir gesagt. Das heißt also, wir schließen einen Bund. Und das ist erstmal ein rechtlicher Aspekt, auch der hat nicht viel Romantisches. Ne, auch wenn wir in Weiß heiraten und die Traumhochzeit stattfinden soll. Aber irgendwo ist es ein Versprechen. Ich verspreche dir, dir treu zu sein, das Leben mit dir zu verbringen. Und ich zeige dann oft so den Ehering und sage, der ist rund, da gibt es keine Schmollecken. Wir werden also uns immer wieder treffen in diesem Kreis, in diesem Bund der Ehe und uns miteinander ja auseinandersetzen müssen. Die Verliebtseinsphase, sagt man ja, 2 Jahre. Vielleicht halten es manche auch 3 Jahre, ich weiß es nicht. Aber dann kommt so die Enttäuschung. Ne, derjenige, der so über allem erhaben war, der Traumpartner, da bröckelt so plötzlich die Fassade. Da passiert dann das Ding mit den Socken, die rumliegen, oder das Ding mit der Zahnpastatube. Gibt es auch noch andere Stolpersteine. Aber das gehört dazu, dass die Macken offenbar werden. Und dass wir dann trotzdem sagen, ich liebe diesen Menschen, ich habe mich für ihn entschieden, auch mit diesen Macken. Und die menschliche Liebe, das ist vielleicht auch noch ein heißer Tipp, die ist nicht sehr langatmig. Wir werden im Alltag an Punkte kommen, wo wir merken, da fehlt uns die Geduld, da fehlt uns die Liebe, da fehlt uns das Verstehen. Und die beiden, die hier vorhin das Anspiel gemacht haben, die haben so ein Stückel demonstriert, wie das so aussehen kann nach 10 Jahren Ehe. Vielleicht klappt es bei manchen auch schon nach 5. Und wo man wirklich was tun muss, Beziehungsarbeit leisten. Mein Mann sagt immer, das ist ein lebenslanger Arbeitsprozess, aber ein schöner. Wir müssen immer wieder unsere Liebe auffrischen lassen und das kann keiner so gut wie der Herr selber. Wenn wir sagen, Herr, mein ist am Ende. Ich kann im Moment an diesem Knilch überhaupt nichts Nettes mehr finden. Ich bin so wütend auf den. Ne, oder meine Frau ist sowas von zickig. Herr, wenn ich das gewusst hätte, ne, da hätte ich mir manches anders überlegt. Das kommt einfach im Alltag mal, dass ich dann sage, schenkt mir die Liebe, schenkt mir die Kraft zur Vergebung. Das kommt auch noch, da gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Der letzte Punkt, ein Fleisch sein. Das betrifft also diesen ganzen Bereich der Sexualität. Und ich werde Ihnen jetzt nicht irgendwelche Geheimnisse offenbaren, wie das besonders gut gelingt, weil die Sexualität in der Regel dann gut gelingt, wenn auch die Kommunikation gut gelingt. Wenn ich den anderen im Blick habe und wenn ich versuche, auch mit ihm gemeinsam, auch auf diesem Gebiet, ja, verstanden zu werden und zu verstehen. Der heilige Clemens von Alexandria, der hat mir gesagt, wir sollten uns über das, was Gott sich nicht geschämt hat zu schaffen, auch nicht schämen zu sprechen. Und das ist so ein Bereich, ich finde den immer immens wichtig, weil wir so unterschiedlich sind und auf Ergänzung angelegt, wie mein Mann schon sagte. Die Persönlichkeiten sind unterschiedlich und wehe dem, der seinen Partner verändern will. Ne? Ich habe das oft so, Oma, Mutti, die hatten noch so eine Ansätze. Meine Oma hatte so einen Spruch drauf, Opa kann alles essen, aber der braucht nicht alles wissen. Damit bin ich groß geworden. Und meine Mutter in ähnlicher Weise, und wo ich denke, will ich eigentlich nicht. Ich möchte mit meinem Mann reden und ich möchte schon, dass da keine Geheimnisse sind. Sexualität ist ein Geschenk, und ist aber auch ein Bereich, der durch den Sündenfall sehr angegriffen ist. Wir wissen, ob wir da jetzt, sag ich mal, glaubenstechnisch dahinter stehen oder nicht. Ich mute Ihnen das jetzt mal zu. Eva wurde laut der Bibel von der Schlange verführt. Adam ließ es geschehen, der war ja dabei. Ne? Also wir wollen mal nicht alles bei Eva hier suchen. Adam hatte auch seinen Part und er wurde auch schuldig. Ergebnis, Herr, die Frau, die du mir gabst. Ne? Du hast schon Fehler gemacht. Du hast mir diese Frau gegeben und die hat mich jetzt hier dazu verführt, dass ich hier von der Frucht gegessen habe. Und die Frau, die wusste es auch nicht anders, die sagte dann, Herr, die Schlange, die war's. Und ich denke, hier merken wir schon rein vom Verstehen her, das ist etwas, was uns vertraut ist. Ne, wenn wir unsere Kinder manchmal beim Streit erwischen, die war das. Nee, der hat zuerst. Und hier dieses Einsehen, dieses Verantwortung übernehmen fürs eigene Handeln, das ist eine Grundvoraussetzung zum Verstehen. Auch, dass mich jemand versteht. Ich übernehme eine Verantwortung für das, was ich auch getan habe. Und da merken wir schon, das steckt so tief in uns drin. Eigentlich wollen wir uns schnell immer mal aus der Affäre ziehen, wollen wir uns verdrücken. Sexualität, klar, von der Bibel her, für die Ehe gedacht. Und ich weiß, dass ich da an vielen Stellen anecke und dass dann Leute sagen, Mensch Margit, aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Ne, wenn du hier sagst, Sexualität nur in der Ehe. Aber wenn jemand sagt, na die Christen, die sind doch Brüder oder die sehen nicht durch, gerade was Sexualität betrifft, dann sage ich nur mal, lesen Sie mal das Hohelied der Liebe in der Bibel. Das ist Erotik pur. Da hat sich Gott auch schon ganz mächtig mit ins Zeug geworfen, mit diesem Buch, um uns hier aufzuklären, um uns zu zeigen, und wie schön Sexualität, wie Liebe zwischen Mann und Frau ist. Und dass auch, wenn wir miteinander intim sind, das ist geschlossene Ehe. Ich bringe hier immer das Beispiel von diesem Robin Hood-Film mit Kevin Costner. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Da ist dann dieses Fräulein, ne? Und Robin will sie haben und da gibt's den Bösewicht und der holt sie sich und der wird sogar, glaube ich, mit ihr verheiratet vorm Altar. Und dann kommt der Ritter, der Robin Hood, durchs Fenster hineingeschwebt und sagt, ist die Ehe schon vollzogen? Ne? Und solange das nicht ist, kann er noch um die Frau kämpfen. Und im seelsorgerlichen Bereich kann ich Ihnen nur sagen, alle sexuellen Beziehungen, die wir hatten, sind Bindungen. Wir nehmen von jeder Bindung etwas mit. Dort findet nicht nur ein Austausch von Körpersäften statt, sondern das geht auch ins Geistliche hinein. Und wer dort meint, er geht dort unbeschadet raus, der irrt sich. Ich würde es gern anders sagen, aber es ist eine Erfahrung aus der Praxis, dass jedes Mal, wenn eine Beziehung scheitert, wir auch etwas mitnehmen, was uns nicht gut tut. Es ist ein Ehebruch, auch ohne Trauschein. Ähnlich vergleichbar mit der Straßenverkehrsordnung sage ich immer, wenn Gott Gebote gegeben hat, nicht um uns das Schöne zu verderben oder nicht zu gönnen. Wenn wir bei Rot über die Ampel fahren, dann wissen wir, das kann das Auto das Leben kosten oder auch unseres. Und wir werden uns, denke ich, bemühen, bei Rot stehen zu bleiben. Ähnlich ist es mit den Geboten. Es wird Folgen haben und die werden uns schaden. Alle Prägungen vor der Ehe, das sind die Dinge, die wir auch mitnehmen in unsere Beziehungen. Und ich denke nicht nur in die Ehelichen, das gilt genauso für unverheiratete Menschen. Wenn ich eine sehr starke Mutter hatte, sagen wir mal jetzt als Junge, ne, eine Mutter, die gesagt hat, wo es lang geht, der Vater war vielleicht eher der sanftere Typ, Mutter hat strukturiert, Mutter hat Ton angegeben, dann erleben wir es oft, dass diese Männer auch wieder starke Frauen wählen. Das ist ein System, das hat sich bewährt. Zum einen habe ich es erlitten, ne, das war mir unangenehm an vielen Stellen, wenn Mutter gesagt hat und ich musste parieren. Aber in der Regel nehmen wir dann auch wieder solche Frauen. Und wenn jetzt die beiden zusammen sind, haben wir hier schon mal einen Konflikt, ohne dass die den Mund aufgemacht haben. Nämlich, dass der Mann, wenn er erlebt, die Frau ist stark, kann es hier zu Konflikten kommen. Dass er sagt, immer musst du. Warum? Ne, so wie die beiden gespielt haben, immer willst du den Ton angeben. Und irgendwann wird er vielleicht auch still, zieht sich zurück und sagt gar nichts mehr. Und die Frau fängt dann an ihm zu zuppeln. Ich wollte auch mal eine starke Schulter haben, an die ich mich anlehnen kann. Und der Mann lebt einfach das System weiter, was er schon als Junge kennengelernt hat. Es ist zwar ätzend an manchen Stellen, aber es hat auch was Gutes. Dann kann ich mich zurücklehnen. Mutter, Frau ist stark. Sexualität entsteht im Kopf. Das heißt, wir werden an dieser Stelle immer wieder eine eigene Entscheidung treffen, wie wir mit ihr umgehen. Und auch da, wo wir verletzt werden, auch diese Dinge wieder für uns zu regeln. Und ich denke, wir wissen alle, dass zum einen es ein sehr schöner Bereich ist, der Mann und Frau gegeben ist, aber zum anderen auch sehr, sehr viel Not hervorbringt. Und ich möchte hier nur noch einen Punkt anführen. Wenn Paare streiten, genau in diesem Bereich, hier funktioniert was nicht, die Frau dem Mann Vorwürfe macht oder der Mann der Frau viel zu prüde, nie hast du Lust, immer Migräne, dann ist nicht der Punkt, dass die Sexualität kaputt ist, sondern die Beziehung, die Kommunikation braucht hier wirklich Hilfe. Und gut ist es, wenn man sich auf die Strümpfe macht und sich hier auch Hilfe sucht. Gebote, Hilfe fürs Leben und Schutz, nichts anderes.
Die Frage ist natürlich für die, die nicht verheiratet sind, gilt das für die Partnerschaften auch oder ist das etwas, worüber nicht gesprochen werden darf? Ich beobachte in den Kirchen, ich halte ja auch Gottesdienste, dass sich oftmals gar nicht mehr getraut wird. Was sagt denn die Bibel dazu? Das müssen wir ja nicht mit erhobenem Zeigefinger tun. Wir brauchen ja nur das vertreten, was uns wichtig ist. Und wir als Menschen haben die Möglichkeit, es entweder anzunehmen oder abzulehnen. Aber es muss zumindest mal gesagt werden. Für mich ist es immer wieder interessant, wenn ich mit Paaren arbeite, die Frage zu stellen, weshalb soll nicht geheiratet werden? Das hat ja Gründe. Das ist nicht einfach so, weil es modern ist oder weil man sagt, war damals noch nicht so, aber die Zeiten haben sich geändert, sondern das hat Ursachen. Und die Ursachen liegen in aller Regel in der Biografie des Menschen. Schon von Kindheit an. Was habe ich erlebt zu Hause? Ich werde nie groß darüber nachdenken, mich endgültig zu binden, wenn ich gesehen habe, wie mein Vater mit meiner Mutter umgegangen ist. Bis die denn endlich in die Freiheit gekommen ist, indem die sich getrennt haben. Das erleben Kinder ganz dramatisch. Von daher werde ich da schon vorsichtiger sein. Aber dieses Feld will ich nicht so aufmachen, sondern weitergehen. An der Stelle erst einmal, die Grundlage ist, es ist wichtig zu verlassen. Und da kann ich mich prüfen, wo stehe ich da überhaupt, was halte ich auch unsichtbar fest. Es ist wichtig, sich der Frau oder dem Mann, wie das eben gesagt wurde, anzuhängen. Das heißt, dass ich sage, ja, wir gehören zusammen, um diesen Schutzrahmen zu haben und zu sagen, wollen wir auch ganz eins werden. Das, was wir jetzt machen wollen, ist von dieser Basis aus nochmal zu gucken, was spielt denn noch eine Rolle? Ich weiß, dass das ganz verschiedene Aspekte sind und dass, wenn man so zuhört, plötzlich denken kann, wie viel ist das denn noch, was es ausmacht? Ja, es ist so. Wir Menschen sind so vielschichtig angelegt, dass es Sinn macht, so einzelne Bereiche anzugucken. Und ein Bereich, der jetzt angeguckt wird, ist, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Welche Persönlichkeitsstruktur habe ich denn überhaupt? Wer da noch nie was von gehört hat, was ist Persönlichkeitsstruktur? Da gibt es so verschiedene Linien, wo Menschen das entwickelt haben. Wo können wir das so ein bisschen greifen mit den Menschen? Die älteste ist vielleicht vielen von uns bekannt. Die geht auf Hippokrates zurück, also ganz weit. Das ist der Phlegmatiker und der Melancholiker, der Sanguiniker und der Choleriker. Das kennen viele noch so. Also so versucht man sich zu erklären, dass ein Mensch in besonderer Weise so reagiert oder nicht reagiert. Und da gibt es ganz verschiedene Linien oder sagen wir mal Männer und Frauen, die da was entwickelt haben. Aber im Endeffekt bündelt es sich immer so in vierer Einheiten, dass man sagt, wir gehen mal davon aus, dass diese vier Typisierungen da sind. Und das hat etwas mit uns zu tun. Mir ist es sehr angenehm, dass ich wissen darf, wir haben eigentlich von jedem Typ etwas in uns. Meistens sind es nur zwei Typisierungen, die so ein bisschen im Vordergrund sind, aber wir haben von jedem etwas. Ich bin nicht so ein Freund für die, die da vielleicht schon auf dem Weg waren vom Enneagramm. Wem das was sagt, da können wir uns hinterher nochmal drüber unterhalten. Aber diese Typisierungen, die wir sind, was sind wir denn überhaupt? Ich halte mich so ein bisschen an einen Mann namens Reinhold Rute. Es gibt viele andere, also wenn man sich das genau anguckt, ist es ziemlich ähnlich. Ich habe Reinhold Rute genommen, weil in jüngerer Geschichte gab es einen Fritz Riemann, der war Psychiater und der hat das zuerst in den 50er Jahren so ein Lehrbuch rausgebracht, was sehr bekannt ist und was auch immer noch gelehrt wird. Und der hat gesagt, ich sag mal, es gibt den Depressiven, es gibt den Zwanghaften, es gibt den Hysterischen und es gibt auch den Schizoiden. Das sind die Typisierungen, die da sind. Und da bewegt sich der Mensch dazwischen. Und in der ersten Zeit, wenn ich dann mit Leuten gearbeitet habe, die zu mir kamen und sagen, wir gucken mal, was ist denn das für eine Persönlichkeitsstruktur? Dann haben die immer gesagt, das ist ja ganz schön, wie Sie das erklärt haben. Aber ich muss mal ganz ehrlich sein, von den Typen möchte ich keiner sein. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, dass ich gesagt habe, ich weiß ja, wie der das gemeint hat von seinem Fachlichen her. Der hat ja nicht an Depression oder an Zwänge gedacht. Aber bei uns kommt es doch tatsächlich erstmal so an. Deswegen benutze ich das mal, was Reinhold Rute gesagt hat. Der hat gesagt, okay, ich sag mal, es gibt so einen Distanztyp und es gibt einen Beziehungstyp oder Hingabe und es gibt auch einen Darstellungstyp und einen Ordnungstyp. Und da habe ich gesagt, ja, damit kann man was anfangen. Wenn man sagt, na, du bist ein Typ, der sehr viel Wert auf Ordnung legt und ja, das ist schon, da kann man mit leben. Als wenn man sagt, na, du bist doch zwanghaft. Es ist was anderes. Ja, in diesem Koordinatenkreuz bewegen wir uns alle. Ich will das so ein bisschen aufschlüsseln, um das so ein bisschen plastisch zu machen. Bleibe ich mal bei dem Beispiel heute Abend, bevor wir hergefahren sind. Es gibt so zwei Typisierungen. Ich sprach eben von dem, der so mehr Ordnungstyp ist und strukturiert ist. Und der weiß, dass er um 5:30 losfahren will. Und dann ist er ungefähr so 5:30 oder 6:10 fertig und sagt so, jetzt kann es gleich losgehen. Und dem gegenüber ist so mehr der Darstellungstyp, dem liegt die Pünktlichkeit nicht so im Blut. Der kann auch pünktlich sein, aber es ist was Anstrengendes. Währenddessen dem Ordnungstyp, der muss ich nicht anstrengen. Der ist pünktlich, der muss ich nicht anstrengen. Wie sieht das aus? Es ist ein Punkt, wo es zum Streit kommen kann. Und ich denke, Sie alle haben das auch schon mal erlebt, das gesagt, ich muss dauernd auf meistens meine Frau warten. Die wird und wird nicht fertig. Und dann gibt's Zoff. So ähnlich war das heute auch. Ich habe dann gesagt, ich gehe mal schon runter und setze mich ins Auto und dann schließt du ab und kommst nach, weil sie noch nicht ganz fertig war. Das Schöne daran ist, dass wenn man sich das genau anguckt und sagt, ich will jetzt aber nicht in die und die Richtung gehen, muss man nicht ärgerlich werden. Doch geklappt, ne? War ruhig. Also, ich will damit nur sagen, wenn wir uns diesen Dingen stellen und sagen, damit müssen wir umgehen, werden wir es erleben, dass wir Dinge auch unter die Füße kriegen. Wichtig ist nur, das zu wissen, wie das ist. Ein zweites Beispiel, was ich nehmen möchte, was das so ein bisschen plastisch macht, ist die Frage Beziehung und Distanz. Und da nehme ich das Beispiel von der Liebe gerne immer, dass eine Frau sagt, liebst du mich wirklich? Ja, sagt der Mann, ich liebe dich. Ja, das merke ich nicht so. Warum merkst du das denn nicht so? Ich brauche es, ich überziehe jetzt mal, ich brauche es, dass du mir das dreimal am Tag sagst. Dass du mich dann in den Arm nimmst und einen Kuss gibst. Dann fühle ich mich wohl, das brauche ich. Der Mann in diesem Falle sagt, weißt du, was für mich wichtig ist? Wenn du mich einmal im Monat in den Arm nimmst, einmal im Monat sagst, dass du mich lieb hast und mir einen Kuss gibst. Jetzt sind wir an dem Punkt, den meine Frau vorhin gesagt hat. Da muss überhaupt noch nichts vorgefallen sein. Die beide haben ein Problem miteinander. Weil die Erwartung, das, was ihre Persönlichkeit braucht, sehr unterschiedlich ist. Ist nicht immer so krass unterschiedlich, aber nah dran ist es häufig. Das heißt also, die beiden haben Arbeit vor sich. Sie hat gesagt, Ehe, lebenslange Arbeit. Und das ist es auch. Wenn ich jetzt fragen würde, was Sie alle für Qualifikationen haben und wenn ich fragen würde, was haben Sie alles noch an Zusatzqualifikationen und, würden ganz viele sagen, das habe ich gemacht, das, den Schein musste ich auch noch machen und das auch. Und dann würden wir die Frage nochmal stellen, Sie sind jetzt so und so lange zusammen, Sie sind verheiratet und. Wie viel Weiterbildungsmaßnahmen im Blick auf Ehe haben Sie denn gemacht in der letzten Zeit? Es wird ganz viele geben, die sagen, nee, da haben wir noch nie was gemacht. Wenn wir das bei irgendeinem Arbeitgeber hätten, hätte er gesagt, also Sie sind unterqualifiziert, Sie kann ich eigentlich gar nicht mehr so behalten. Was will ich damit sagen? Wir brauchen auf diesem Feld, gerade wenn es um Beziehungen und um Partnerschaft geht, brauchen wir Weiterbildung. Das muss ja nicht immer so aussehen, dass ich mich irgendwo eintragen muss an der Volkshochschule oder sonst was. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen, aber ich brauche es. Weil gerade von dem Beispiel, von dem ich eben gesprochen habe, die beiden müssen ackern, dass sie einen Konsens finden. Ein Konsens, wo beide Ja zu sagen können und wo beide sich wohlfühlen. Und die hier als Seelsorger oder Berater sind oder wenn Sie das in anderer Weise mal erlebt haben, wenn Sie so ein paar haben, wie ich es eben geschildert habe, und Sie sagen, wissen Sie, das Einzige, was Ihnen hilft, ist, wenn Sie sich beide festlegen, dreimal in der Woche das zu machen, dann werden Sie als erstes erleben, dass die Frau sagt, dann verdurste ich, das halte ich nicht aus. Und der Mann sagt, über welche Grenzen soll ich denn noch gehen? Das ist zu viel, Seelsorger, was du von mir verlangst. Es ist aber die Mitte, die gefunden werden muss, weil sich beide wohlfühlen müssen. Beide können sich nur wohlfühlen, ist auch für andere Problemfelder wichtig, wenn sie ihren Platz, auf dem sie stehen, wirklich verlassen und sich treffen. Wenn sich nur einer bewegt und immer wieder bewegen muss und vielleicht nicht stark genug ist, bricht es dem das Rückgrat. Und dann glaubt man, dass Ruhe ist, aber im Endeffekt habe ich meine Frau oder meinen Mann weggeknickt. Sind manchmal auch Männer, die dann gar nichts mehr sagen. Nur noch, ja, Wochenende gehen wir dahin, ja, machen wir. Das Einzige, was noch da ist, ich gehe dann nachmittags nochmal in den Garten, damit ich alleine sein kann. Da ist was ganz verkehrt gelaufen. Also diese vier Bereiche, die wir haben, wo es um Nähe und Distanz geht, wo es um Kreativität und ich sag mal auch Ordnung geht, das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Was macht denn so den Darstellungstyp aus, diesen Kreativen? Das ist jemand, ich benutze immer gerne das Bild von einem Team. Wenn man im Team arbeitet, braucht man alle. Es ist keine Wertigkeit drin, sie sind alle gleichwertig. Der Kreative wird gebraucht, der hat Ideen, der geht nach vorne, der schießt ins Kraut. Wenn der in einen Raum reinkommt, dann hat das Atmosphäre. Da muss keiner mehr was sagen, der unterhält die ganze Clique. Das geht ruckzuck, schillernde Persönlichkeit, möchte auch gerne im Mittelpunkt stehen. Klingelt's bei uns gleich, wissen wir, die Berufe, die da dranhängen, sind im künstlerischen beheimatet, sind kreativ und. Kleinen Schritt weiter, stellen Sie sich Hollywood vor, da ist es ja auch recht ausgeprägt, da wohnen ja viele solcher Leute und die heiraten sich auch gerne, um sich mit dem anderen auch noch zu schmücken, weil der vielleicht noch einen Tick bekannter ist als ich selber. Wenn die beide heiraten, haben die natürlich ein maximales Problem, die möchten nämlich beide in der Mitte stehen. Die möchten beide bewundert werden. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es so viele kurze Ehen dort gibt. Es sind nur wenige, die sehr, sehr lange halten. Die werden dann immer mal benannt. Ja, also dieser Mensch, dieser Darstellungstyp, der hat was Schillerndes. Wenn Sie mit dem sprechen, der kann Sie gefangen nehmen. Das ist also wirklich fesselnd. Da geht eine Beratungsstunde von 60 Minuten rum, als wenn 5 Minuten gewesen wären. Die hat immer noch einen draufzusetzen. Das ist so interessant. Und in den ersten Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich fast den Mund offen gehabt, wenn ich solchen Leuten zugehört habe. Das war ja so interessant. Und wenn ich denn was sagen wollte, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Ich kam gar nicht richtig rein. Bis ich dann gelernt habe, mit diesen Menschen heißt es, immer auf den Boden zu ziehen. Wie haben sie es denn jetzt gemeint? Ist es denn tatsächlich in dieser Weise, und das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen, dann stutzen sie. Gut, dann kann man wieder ein bisschen arbeiten. Also das ist dieser Darstellungstyp. Etwas flatterhaft, würde ich sagen. Und ihm haftet es etwas an, dass er nicht so zuverlässig ist. Nicht ganz so zuverlässig, weil ihm das nicht im Blut liegt. Gegenüber ist natürlich der Ordnungstyp. Der braucht Sicherheit. Der fühlt sich wohl, wenn er mit Zahlen spielen kann, wenn Strukturen da sind, wenn Althergebrachtes ist. Das tut ihm gut. Da kann er sich dran festhalten. Der kann auch dieses und jenes lange machen. Das gibt Sicherheit. Ich habe mich ja vorhin schon geoutet, dass ich manches von diesem Typ habe. Und in meinem ersten Beruf, ich bin zur See gefahren und nachher auch auf der Werft gewesen, da war es für mich Entspannung, wenn ich in einer Pause gesessen habe. Damals gab es noch das Sportecho. Und dann habe ich mir die Tabellen angeguckt von der Liga Nord. Da war die Stralsunder Mannschaft mit bei. Und dann habe ich ausgerechnet, wie viele Tore sind gefallen, was müsste da noch kommen. Die zwei schießen, dann könnten da noch wegrutschen und so weiter. Und dann habe ich in der Pause da gesessen und habe an der Tabelle gearbeitet. Dass meine Kollegen gesagt haben, sag mal, was ist mit dir denn los? Wie kannst du auf sowas gucken und dich das auch noch, dass sich das anspricht? Ich so, das ist Entspannung für mich. Das könnte der Darstellungstyp nie. Der sagt, das ist ja sowas von stinken langweilig, da passiert ja gar nichts, wäre nicht möglich. In ähnlicher Weise ist es mit den anderen beiden, und damit will ich dann auch zum Schluss kommen, was die Persönlichkeitsstrukturen angeht, wir haben ja kein Seminar darüber, Distanz und Gesundheit, Distanz und Beziehung, das bedeutet, der Distanztyp braucht immer eine Draufsicht. Das ist der, der im Team ist, der drauf gucken kann und sagt, wo stehen wir denn jetzt? Analytischer Blick. Das, was dem wirklich schwierig ist, ist, wenn es um Gefühle geht. Gefühle lassen sich so nicht analysieren. Die lassen sich auch nicht eingrenzen einfach, sondern die können einen überrollen. Da hat er es schwer mit. Das mag er auch nicht so. Deswegen geht er auch nicht so gerne so dicht dran. Wir haben mal einen Pfarrer kennengelernt, oberhalb von Hamburg, der sagte auf so einem Kongress, ich bin so einer. Ich bin Manager-Typ. Der hat gemanagt, dass es in seiner Gemeinde Berater und Seelsorger gab, die Jugend und. Er sagt, das Einzige, was ich nicht mache, so sehr den Kontakt mit der Gemeinde. Ich bin kein Hirte, weil ich, hat er gesagt, ich mag den Schafgeruch nicht so. Und die Gemeinde hat gesagt, okay, das ist der Manager. Der hat es hingekriegt, dass die Kirche immer offen war. Der hat eine ältere Frau angestellt als Seelsorgerin, die war immer in der Kirche und die Gemeinde, das lief. Aber er hat gemanagt. Er war ein typischer Distanztyp. Der muss aufpassen, dass er nicht so vereinsamt dann, ne? Dass er nicht zu wenig Kontakt hat. Dann wird's gefährlich. Und auf der anderen Seite, der Beziehungstyp, der braucht natürlich in dem Moment sein Gegenüber. Und da ist es schwierig, weil die ganz viele Beziehungsanteile haben sich oftmals über den anderen definieren. Über die Beziehung. Mir saß eine Frau gegenüber, wo ich gesagt habe, was ist ihres, was möchten Sie? Ja, dann habe ich mit XY das und das gemacht und dafür war ich auch noch da. Ich sage, das interessiert mich aber gar nicht. Was möchten Sie denn? Ja, das geht schon ein paar Jahre, dass ich das in unserer Familie auch so mache. Ich sage, was gibt's denn überhaupt, was ihres ist? Sie wusste nichts. Die Schwierigkeit ist, wenn da Enttäuschungen kommen und wenn da Beziehungsabbrüche passieren, dann bricht dieser Mensch zusammen und geht schneller in depressive Verstimmung rein als andere, weil die sich über Beziehung definieren. Das heißt, die brauchen den anderen und werden, und das ist die Schwierigkeit, ihre eigenen Grenzen aufmachen, statt zu gucken, wo ist meine Grenze. Die lassen oftmals etwas mit sich machen, was sie im Grunde ihres Herzens nicht wollen, weil sie keine Grenze setzen können. Das passiert dem Distanztyp nicht, der setzt die Grenze. Der Beziehungstyp ist im Team natürlich wichtig, der schafft die Atmosphäre, die Wärme, dass sich alle wohlfühlen, damit die bei den Einzelnen, die im Team sind, vielleicht ist Frau Meier noch da, die schon ein bisschen älter ist, da muss das Sitzkissen angewärmt sein, damit die sich wohlfühlt. Und Frau Y muss ein bisschen mehr am Fenster sitzen, die ist gerade im Klimakterium. Da sorgt der Beziehungstyp schon für, dass die alle das Richtige kriegen. Und der Ordnungstyp ist der in diesem ganzen Orchester, der darauf aufpasst, wie ist die Struktur, wie können wir das noch entwickeln und. Der holt den Darstellungstyp runter mit seinen Ideen. So im kirchlichen Jargon gesprochen, für alle die in der Kirche so sind, also diese Darstellungstypen, die haben wir ganz, ganz viel, gerade wenn es um Evangelisten geht und sowas. Die können die Leute ansprechen und reinziehen. Es ist nicht alles geistlich, was da passiert. Hat viel mit Menschlichem zu tun. Ist ja auch schön, ist ja eine Gabe. Ich muss es nur wissen, dass das nicht alles so ist, wie wir uns das oftmals selber sagen. Gut, hier setze ich mal den Punkt, da gibt es noch vieles zu sagen, aber das ist der nächste Bereich, welcher Typ bin ich denn überhaupt? Und wenn meine Frau so ist und ich so, dann muss ich ein bisschen drauf achten, wie kommen wir denn zusammen und wo sind die Fallstricke dabei?
Es haben sich Menschen also auch die Mühe gemacht und haben Modelle erfunden, entworfen, die einfach helfen sollen, bestimmte Stolpersteine zu erkennen in der Kommunikation und diese auch gut zu umschiffen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe gemalt und ich hoffe, dass das auch aus dieser Entfernung noch halbwegs zu erkennen ist. Das ist also ein Kopf mit 4 Ohren und da gibt es einen Mann, der heißt Schulz von Thun. Dem einen oder anderen ist das vielleicht in der Ausbildung begegnet. Und dieser Mann hat gesagt, eigentlich haben wir 4 Ohren, jedenfalls wir hören auf 4 Ohren. Und ich nenne die erstmal, das ist das Sachohr, das Appellohr, das Selbstoffenbarungsohr und das Beziehungsohr. Das klingt jetzt ja sehr theoretisch. Ich mache das jetzt mal praktisch. Und da gibt es ein ganz witziges Beispiel. Einige kennen das bestimmt auch schon. Mann und Frau sitzen im Auto, sie fährt und er sagt, die Ampel ist grün. Was meinen Sie, was jetzt passiert? Auf dem Sachohr hat die Frau eigentlich nur zu hören, die Ampel ist grün. Habe ich auch schon gesehen, sagte mir jetzt nochmal, wäre eigentlich keine Diskussion wert, ist in Ordnung. Das Sachohr hört das, ja, Ampel ist grün. Jetzt haben wir das Appellohr. Vielleicht hat es auf dem Ohr gehört oder er hat es vielleicht auch ansprechen wollen, das Appellohr. Ey, gib Gas, es ist grün, wir haben es eilig, wir möchten noch rüberkommen. Und das Selbstoffenbarungsohr, das ist also das Ohr, wir wissen, der Mann weiß Bescheid. Der kann grün und blau unterscheiden, ne? Das ist grün, also ich kann das erkennen, das ist so Selbstoffenbarung, ich habe den Zustand erkannt, die Situation. Und dann haben wir das Beziehungsohr. Und wenn wir uns jetzt vielleicht ein Ehepaar vorstellen, die öfter miteinander Auto fahren oder wo sie vielleicht auch nur selten darf oder selten mit ihm zusammenfährt und er ist vielleicht so der Ordnungstyp, der cholerische und sie ist eher so, von der anderen, ne, Darstellungsart vielleicht, dann weiß sie, es gibt solche Situationen in unserer Beziehung, wo mein Mann drängelt und wo es dem immer nicht schnell genug geht, was ich treibe. Und dann hört die nur, die Ampel ist grün und dann hört sie schon, fahr schneller, du bist mir zu langsam, ne? Ich habe damit jetzt meine Not. Und dann kann es passieren, dass der Mann vielleicht gar nicht auf diesem Appellohr irgendwas gesagt hat, gib Gas oder so, und auch nicht auf dem Beziehungsohr irgendwie komisch drauf war, sondern der hat vielleicht wirklich ganz unschuldig nur gesagt, es ist grün. So wie der hier auf dem Stuhl gesagt hat, ich sitze hier nur, und wurde angegriffen von seiner Guten und hatte eigentlich gar nichts Böses im Sinn. Und das sind Sachen, die passieren uns nicht nur als Ehepaare, sondern das passiert uns auch im Kollegenkreis, mit Geschwistern, dass wir also immer auf irgendeinem dieser vier Ohre das hören, was der andere sagt. Und die Beziehung, die wir zu demjenigen haben, spielt meistens eine ganz immense Rolle. Ne, wenn ich mit meinem Chef oder mit meiner Chefin ein gespalten oder ein sehr gespanntes Verhältnis habe, dann werde ich das immer auf dem Appellohr hören, was sie sagt. Mein guter Chef spricht oft das Appellohr an, ne? Ich soll ja irgendwas machen. Aber ich werde immer so ein Stückchen die Beziehung im Hinterstübchen haben und aufgrund meiner Erfahrungen, die ich mit diesem Menschen habe, der mir da gegenübersteht, reagieren. Ne, wenn ich zu meinem Mann sage, es ist kein Brot mehr da, dann kann das eine Sachinformation sein. Es kann aber auch sein, dass ich öfter mal sage, es ist das nicht da, ist das nicht da und er ist der Einkäufer vom Dienst. Jetzt nörgelt die schon wieder rum. Ich gehe am Wochenende und reagiert gereizt. Und ich habe vielleicht wirklich nur eine Feststellung getroffen. Also hier merken Sie schon, auf diesen vier Ohren zu hören, kann schon ganz viele Probleme in einer Beziehung zwischen zwei Menschen hervorbringen. Also, Schulz von Thun, können Sie sich mal merken, der hat sich damit beschäftigt. Dann haben wir auch sogenannte Gesprächskiller. Das lernen auch die Ehrenamtlichen in der Telefonseelsorge, was man nicht tun sollte mit den Anrufern. Da gibt es dann zum Beispiel das Moralisieren. Wenn einer mir seine Not schildert und sagt, das und das ist mir passiert, und ich schwinge mich so auf in die Elternebene und sage, das geht ja gar nicht. Also, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ne, und das steht auch in der Bibel vielleicht noch anführender, dann mache ich ihn ganz platt, wenn ich die noch anführe. Also moralisieren, damit werde ich einen Menschen abhängen. Da werde ich das Gespräch wahrscheinlich ruckzuck beendet haben oder eher. Bagatellisieren, naja, das ist immer so und mach dir doch keine Gedanken drüber und das ist auch bei anderen so und anderen geht es vielleicht noch viel schlimmer. Also ich nehme ihn gar nicht ernst in dem, was er mir sagen will. Oder auch das Generalisieren will ich mal anführen. Ne? Reg dich doch nicht auf. Das ist bei anderen so und das wird bei dir auch so sein. Das passiert immer so, da gibt es gar keine anderen Lösungen. Also Sie merken schon, auch selbst diese Sachen, das wird schon wieder. Ne? Wir wissen alle, dass unser Gegenüber, wenn solche Sätze kommen, es gut meint. Dass es oftmals ein hilfloser Versuch ist, mich zu trösten. Denn wir alle als Menschen haben das Problem, wenn ein anderer eine Not hat oder sich uns irgendwo darlegt, wir möchten den Zustand, wenn das ein negativer, ein schmerzhafter ist, sofort beenden. Wir möchten ihm helfen, dass er schnell aus dieser Krise, aus diesem Schmerz wieder herauskommt. Und wir halten es nicht aus oftmals. Bei ihm zu sein, den Schmerz mit auszuhalten und keine Lösungen zu haben. Das ist eine Kunst, diese Ohnmacht dann auch auszuhalten ein Stück. Ja, ich habe hier noch eine Auflistung, die mir auch so deutlich gemacht hat, was bei der Kommunikation schon alles schiefgehen kann. Und ich lese Ihnen das einfach mal vor. Meinen ist nicht sagen. Sagen ist nicht hören. Hören ist nicht verstehen. Verstehen heißt noch nicht sich interessieren. Interessiert sein heißt noch nicht einverstanden sein. Und einverstanden sein heißt noch nicht, dass ich danach handle. Und da merken Sie schon, wie viele Hürden wir nehmen müssen, wo überall was schief gehen kann.
Das ist nicht nur der Bereich des Hörens und der Ohren, sondern ich würde gerne noch einen anderen Bereich ansprechen. Und der hat mit dem zu tun, was wir so in uns tragen. Man hat versucht, sich so drei Ebenen vorzustellen, die vieles erklären. Und alles das, was wir jetzt auch so gesagt haben, bedeutet ja der Versuch, in dieser Weise etwas zu erklären, zu fassen, um das im Alltag anders umsetzen zu können. Das, was ich jetzt sage, heißt mit der Überschrift Transaktionsanalyse. Das heißt, da haben sich Leute mal Gedanken drüber gemacht, welche Instanzen könnten in dem Menschen sein. Neben denen mit dem vier Ohren, was da ist, oder Persönlichkeitsstruktur. Wie agieren wir, wenn wir miteinander reden? Und da haben wir so drei Instanzen, hat man gesagt. Die eine Instanz heißt Eltern-Ich. Bedeutet alles das, was wir als Werte vermittelt bekommen haben, ob das in Europa ist, ob das in der Familie ist, ob das von den Eltern ist. Also diese Werte können moralisch sein, können auch anders sein, aber diese Werte. Interessant ist ja, wenn wir bei jemandem zu Besuch kommen, würden wir nie wie bei einem bestimmten Eskimo-Stamm darauf kommen, dass wenn wir dahin kommen, dass wir mit der Frau des Hauses, die Familie, die wir besuchen, in der ersten Nacht schlafen müssen als Männer. Sonst ist die ganze Familie beleidigt. Das gibt es da oben im Norden. Da würden wir Europäer gar nicht drauf kommen. Und so gibt es natürlich auch andere Dinge in anderen Zonen der Erde, die ganz anders abgespeichert worden sind. Also das ist so diese Vorstellung, die da ist. Dann haben wir auch Kind-Ich, heißt das. Alles das, was auch erlebt worden ist, aber auch alles das, was wir an Wünschen, an möchte ich haben und alles, was so uns ausmacht, was sehr auf der emotionalen Schiene ist und was in diesem Wollen drin ist. Und dazwischen liegt die sogenannte Erwachsenenebene, die das ausgleichen soll, so ein bisschen. Als Beispiel vielleicht, wenn so ein wunderschönes Stück Torte, mal angenommen, da ist jemand, der gerne Torte isst, und er steht da. Und dann sagt er natürlich, oh, läuft Wasser im Mund zusammen, möchte ich gerne essen. Und da sagt natürlich das Eltern-Ich, das darf man aber nicht, das ist nicht deins. Das gehört dir nicht, nicht mal gefragt hast du. Und das Kind-Ich sagt, das möchte ich aber haben, das ist so schön. Und dann kommt das Erwachsenen-Ich und sagt, pass mal auf, wir regeln das. Natürlich ist das nicht deins, du kannst nicht einfach essen, wir werden jetzt mal fragen. Da kommt gerade jemand vorbei, darf das gegessen werden? Ja, ist in Ordnung, ihr seid beide zufrieden. Ganz vereinfacht dargestellt, was da abläuft. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Dann, wenn zum Beispiel zu Hause wird gesessen, was machen wir nächstes Jahr? Und der Mann sagt zu seiner Frau, ach, nächstes Jahr würde ich gerne mal nach Estland fahren. Und die Reaktion der Frau ist nicht, dass sie sagt ja oder nein, sondern sie sagt, immer musst du bestimmen, wo wir hinfahren wollen. Denken Sie an die drei Instanzen, die da sind. Und zwar sagt der Mann im Prinzip auf der Erwachsenenebene, würde ich sagen, ach, wir könnten nächstes Mal nach Estland fahren. Das Kind, ich, begehrt auf, wird trotzig, da steckt noch was anderes bei den beiden dahinter, aber wie ein Kind, was aufstampft mit dem Fuß, kommt es raus aus der Frau, immer musst du bestimmen, wo wir hinfahren. Ist also überhaupt nicht auf Augenhöhe. So. Da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Beispielen anführen, die wir im Alltag immer wieder erleben. Und wenn Sie mal sich das angucken würde, warum gelingen Gespräche mir und warum gelingen sie nicht? Oder wenn Sie mal ins Fernsehen gucken und manche Gesprächsrunden sich angucken, da können Sie das sehr schön sehen, wie die miteinander umgehen. Es ist manchmal relativ einfach zu durchschauen und auch lustig, was da abläuft. Wie Kinder sich mit Eltern-Ichs rumstreiten und kommen überhaupt nicht auf einen Punkt. Das passiert uns allen, weil wir diese Instanzen, so wie die gesagt worden sind, auch in uns tragen. Das gehört also in diesen Bereich rein, neben den Persönlichkeitsstrukturen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir das greifen können? Auch das ist ein Bereich, der Einfluss hat.
Ein großer Bereich ist auch, wir haben ja alle Erfahrungen gemacht. Wir sind geprägt worden in unserem Elternhaus, auch durch Verletzungen, die wir dort erfahren haben. Wir wissen, unsere Eltern haben versucht, das Beste zu geben, in der Regel, aber sie machen Fehler. Es gibt keine perfekten Eltern, wir waren es auch nicht. Es gibt immer Punkte, wo unsere Kinder oder wir auch als Kinder Mangel hatten, wo wir nicht in der Weise versorgt worden und behandelt worden, wie es uns gut getan hätte. Und ich denke, gerade so bei den älteren Generationen, also ich zähle mich da auch zu, wenn ich an meine Erziehung denke, meine Eltern, das waren so noch typische Schwarz-Weiß-Denker. Also die haben jetzt nicht individuell erzogen und sind auf mich jetzt mit meiner besonderen Prägung oder Persönlichkeitsstruktur eingegangen, sondern das hieß einfach nur, das ist richtig, jetzt muss sie parieren und wenn sie nicht pariert, dann gibt's Pau auf den Hintern. Und das gab's oft, bei mir jedenfalls. Und da gab's keine Zwischentöne. Ne? Wenn ich dran denke, wie unsere Kinder groß geworden sind, also da müsste ich eigentlich Lippen haben, die in Fransen hängen, so viel habe ich geredet. Vater musste weniger reden, der hat einmal ein bisschen lauter geredet, dann lief das. Aber das liegt wahrscheinlich auch an unserer Unterschiedlichkeit. Aber hier haben wir alle irgendwo ja Verletzungen auch davongetragen. Und ich würde da nur so ein paar Stichworte nennen, zum Beispiel Geschwisterfolge. Ne? An welcher Stelle wurde ich geboren? Habe ich den Raum gekriegt, den ich gebraucht habe? Man sagt zum Beispiel, Kinder, die in sehr kurzen Abständen geboren werden, dass da oft ja das Kind, sag ich mal, was jetzt ein Jahr ist und kurz darauf kommt schon das zweite, das wird so schnell vom Thron gestoßen, das hat gar nicht, sag ich mal, in der Weise auch die Versorgung, die Zuwendung der Mutti, wie es das noch brauchte, sondern die Mutti war eigentlich schon ja in dem ersten Jahr schon wieder mit dem zweiten Baby beschäftigt in sich. Und das sind Punkte, wo Mangel entstehen kann, also wo so ein Kind dann vielleicht später auch als Erwachsener sagt, ich muss kämpfen um die Dinge, die ich im Leben brauche. Oder aber das Kind hat es erlebt, kämpfen hat auch nichts gebracht, hat sich nichts verändert. Also gehe ich so mehr in die depressive Richtung und sage, lohnt sich eh nicht. Ich nehme, wie es kommt. Oder gehe wirklich in Depressionen. Streitkultur zu Hause. Wir haben die Eltern gestritten. Habe ich es in guter Weise von ihnen abgeschaut? Oder war Streit etwas, was vielleicht sogar zur Scheidung geführt hat, wo ich Angst habe, wo ich denke, immer wenn Konflikte sind, bloß nicht streiten, wo schon ein körperliches Unbehagen mit einhergeht, wo ich sage, also wenn irgendwelche Konflikte sind, dann kann man sagen, nehme ich die Kurve, das umgehe ich, da ziehe ich mich zurück, da drücke ich mich. Also bei meiner Freundin, die sagt, bei ihr war das so schlimm, selbst wenn die Filme geguckt hat, in dem Streit vorkam, dann hat die abgedreht. Das hat die nicht ertragen, diese Spannung, weil sie es erlebt hat, schon als kleines Kind. Auch der Satz, wie meine Mutter, wie mein Vater will ich nicht werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das auch so schon mal ausgesprochen hat. Ich würde Ihnen eine Empfehlung geben. Sagen Sie lieber, ich will es anders machen. Nach dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, werden wir sonst schuldig. Wir lehnen sie ab. Wir sagen eigentlich so wie die, will ich nicht werden. Das ist furchtbar. Lehn ich ab. Und das wird in der Regel bewirken, dass wir genauso werden an vielen Punkten. Also mich hat es immer angestunken, ne? Solange du deine Füße unter unseren Tisch und so weiter. Ich habe mich bei ähnlichen Formulierungen erwischt bei meinen Kindern, bei ähnlichen Verhaltensmustern. Und da gebe ich ihnen wirklich den guten Rat, sagen sie lieber, ich will es anders machen. Denn ich habe Menschen erlebt, die, sag ich mal, sehr starke Prägungen von zu Hause mitbekommen haben und haben dann gesagt, also so will ich es nicht machen, ich mache es genau anders und sind dann zur anderen Seite des Pferdes runtergefallen. Draufsetzen ist die gute Lösung, zu sagen, okay, ich guck mal, was ist tragbar, was möchte ich mitnehmen, das möchte ich anders machen, aber in der Freiheit, wenn ich es genau anders machen muss als meine Eltern, bin ich schon wieder unfrei. Wo war Zorn auf die Eltern? Ich habe sehr oft mit dem Thema in Gesprächen zu tun, dass wenn Menschen zornig waren in ihrer Kindheit, also Sachen erlebt haben bis hin, was Missbrauch oder was Gewalt betrifft, wo ein Kind keine Chance hat, zornig zu sein, weil der Erwachsene wird immer dominieren. Das Kind hat keine Chance, mit Zorn irgendetwas auszurichten, wenn ein Erwachsener dagegen hält. Und wenn dieser Zorn keinen Raum gefunden hat, der geht nicht verloren, der bleibt drinne. Ne? Das ist etwas, was dann in dem Menschen ist und in späteren Jahren manchmal als Jähzorn hervorkommen kann, wo jemand explodiert bei dem kleinsten Reiz oder aber wo ich mit Menschen das ausagiere, die eigentlich mit meinem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Also ich weiß, wovon ich rede. Ich war sehr wütend auf meinen Vater und in unseren ersten Ehejahren, mein Mann kann da ein Lied von singen. Wenn der nur ansatzweise mich erinnerte von seinem Verhalten an meinem Vater, dann habe ich gegen meinen Vater gekämpft. Und ich habe mich manchmal selber gewundert, wie tief mein Zorn war, wie wütend ich auf ihn war. Also ich habe da manchmal Sachen abgezogen, wo er eher daneben stand und gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist ja so viel Wut, das übersteigt eigentlich das Maß dessen, was jetzt angemessen gewesen wäre. Schauen Sie mal bei sich, wo agieren Sie, wenn Sie einen Partner haben oder auch mit Menschen, eigentlich Ihre Konflikte noch aus, die Sie mit Vater oder mit Mutter hatten und nicht austragen konnten mit denen. Oftmals passiert uns das in der Ehe. Und dann ist es gut, wenn man es erkennt irgendwann. Als ich es erkannt habe, haben wir beide drüber geredet. Und dann hat mein Mann ab und zu gesagt, guck mich an, ich bin dein Mann, ich bin nicht Papa. Und dann kriegte ich mich langsam ein. Das hat immer eine Weile gedauert. Vergebung, ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht eine Übung, weil Gott das will und weil wir gute Menschen oder gute Christen sein wollen, sondern Vergebung, das passiert meinem Mann auch in der säkularen Beratung, hat positive Folgen. Da, wo ich einen anderen entlasse, ihm nicht mehr die Schuld nachtrage, ne, was meinen Rücken krumm macht, kann ich heil werden. Wenn ich das nicht tue, heißt eigentlich die Empfehlung von Gott, vergib, damit dir nicht noch ein größeres Übel widerfährt. Nämlich, wenn du nicht vergibst, wozu wir oft die Hilfe von ihm brauchen, das schaffen wir nicht immer alleine. Wenn wir nicht vergeben, kann es sein, dass wir das, was wir dem anderen vorhalten, bis an unser Lebensende mit uns rumtragen, uns belastet, uns krank macht. Ich sagte immer, Hass zerstört zuerst den Hasser. Der kriegt die Magengeschwüre, nicht der andere. Und hier schauen Sie einfach mal, das ist immer so mein Leib- und Magenthema, auch Prägungen, die wir oder Verletzungen, die wir im Leben auch schon als Baby oder sogar vorgeburtlich eingesteckt haben, die prägen uns. Wir haben Mütter erlebt, die Kinder zur Welt gebracht haben, wo die Mütter in Todesgefahr waren, in Todesnot. Diese Kinder haben, wenn es irgendwo eng wurde in ihrem Leben, Prüfungen, bedrängt worden von anderen Menschen, dass die völlig ausgerastet sind. Das ist nicht, dass sie es bewusst erinnern, aber im emotionalen Bereich erinnern wir das. Ich bringe da immer den Vergleich, dass noch vor Jahren Frühchen ohne Narkose operiert wurden, weil man gesagt hat, ab zweiten Lebensjahr setzt ein Bewusstsein erst ein, also wahrscheinlich auch erst ein Schmerzbewusstsein. Und man musste sich eines Besseren belehren lassen, dass also diese Menschen später schwer traumatisiert waren. Die hatten keine bewusste Erinnerung, dass da was an ihnen rumgeschnibbelt wurde. Aber wenn die in die Nähe von einem Krankenhaus kamen oder geruchsmäßig irgendwas wahrgenommen haben, dann ist da innen irgendwas explodiert. Und wir haben, denke ich, alle irgendwo Reaktionsmuster, wo wir uns manchmal fragen, ich weiß nicht, warum ich da so komisch drauf bin, warum ich da so überzogen reagiere. Gehen Sie einfach mal zurück in Ihre Vergangenheit, forschen Sie mal, ob es Situationen gab, wo diese Gefühle vielleicht entstanden sind. Auch Festlegungen der Eltern, aus dir wird nichts, immer machst du das so, du bist wie dein Vater, wie deine Mutter, das sind Festlegungen. Das sind Dinge, die sind wie Flüche in unserem Leben. Ich muss das nur lange genug hören, vielleicht Jahre, dann wird das etwas mit mir machen. Ich werde aus dieser Schublade ganz schwer rauskommen. Naja, so ist es halt. Mache ich vielleicht noch ein paar Erfahrungen, die da drauf stimmen dann. Oder aber ich fange an zu agieren und sage, ich will das nicht. Ich mache es genau andersrum. Das ist wieder die andere Seite des Pferdes. Es ist nicht die Freiheit. Wenn Sie Liebe für Leistung gekriegt haben in Ihrem Elternhaus, dann werden da, also ich erlebe das oft bei Männern, aber bei Frauen gibt es das auch, wenn ich für meine Leistung belohnt wurde, dann werde ich alles tun in meinem Leben, das wird ein Muster sein, immer zu gucken, es muss alles erst gemacht werden. Es ist nur das Gut und dafür erwarte ich dann auch Lob. Und dann sitzen dort Frauen mit, vielleicht in der Beratung, die sagen, er ist ein treusorgender Vater. Er macht alles für die Familie. Er reißt sich den Besagten wirklich auf. Aber was er nicht tut, ist, wir wissen nicht, wo steht er emotional. Hat er uns lieb? Wir möchten das auch mal hören. Ne, der Mann sagt, na, das ist doch Liebe, wenn man für den anderen alles tut. Hier wirklich mal zu hören, was sagt mein Gegenüber, meine Frau, mein Freund, meinen Bekannten, wo die sagen, also an dieser Stelle, da ist dunkel. Da ist Mangel. lohnt sich dort zu arbeiten, weil wir Beziehungswesen sind und wir hören müssen, was sagen die anderen, wie empfinden die uns und wo ist das etwas, was wirklich mit mir zu tun hat, wo Veränderung wichtig ist. Auch eigene Festlegungen, ich schaffe das nie, das wird sowieso nichts, das kenne ich. Machen Sie es anders, sagen Sie, okay, ich gehe das an. Denn alles, was wir an Wunden haben, ruft Schonhaltungen hervor. Sie kennen das sicherlich aus der Medizin. Ne? Wenn ich irgendwo mir den Fuß verknackst habe, dann werde ich den anderen mehr belasten. Das Auge macht es automatisch, die Ohren in der Regel auch, wenn eins ausfällt. Und genau diese Dinge passieren auch bei uns. Schonhaltungen sind Auslöser für andere Beschwerden. Wenn ich verletzt worden bin, wenn mein Vater immer gesagt hat, du bist nichts, du taugst nichts, zwei linke Hände, alles voller Daumen, dann werde ich irgendwann genau hier mich schützen und mich ganz vehement verteidigen, wenn mich jemand klein machen will. Und ich werde schneller reagieren, als es überhaupt nötig ist. Ne, wenn ich vergleiche das immer und sage das bei den Klientinnen, die kommen, wenn wir so eine wunde Stelle am Bauch hätten, was eine Verletzung ist, da würden wir immer so rumlaufen, immer die Hände vorhalten und schon wenn uns einer näher käme, würden wir das wegdrehen. Und das machen wir auch mit unserer Seele, mit unserer Psyche. Wir drehen uns dann weg, wir schützen uns, wir werden vielleicht sogar komisch für die anderen. Und hier ist es immer gut, dran zu arbeiten, dass wir heil werden. Und je mehr, je offener können wir auch auf Menschen zugehen. Also dieser Blick auf sich selber, wo brauche ich Hilfe, wo muss ich vielleicht noch Dinge bearbeiten, wird immer eine Grundlage für ein gesundes und gutes Verstehen sein mit dem anderen. Denn der hat ja auch wieder sowas, ne? Und dann können wir aber auf ihn zugehen.
In Anbetracht der Zeit werde ich mal etwas Biblisches sagen. Wer den Hebräerbrief kennt, da gibt es eine Stelle, wo davon gesprochen wird, was hat denn Gott alles mit dem Volk gemacht? Und da steht dann so frei übersetzt, es müsste noch viel gesagt werden, was da und da gemacht worden ist. Aber die Zeit reicht nicht. So ähnlich ist es heute Abend auch hier. Es müsste noch einiges gesagt werden. Wie ist unsere Liebessprache? Wie ist das, wenn es zu einem, in Anlehnung an die Medizin, zu einem Beziehungsinfarkt in der Ehe kommt? Wie ist es mit dem, wenn ich bestimmte Punkte in der Partnerschaft mir anschaue, die ich brauche, um gut miteinander auszukommen? Ein breites Feld. Etwas, was wir heute Abend Ihnen sagen wollten und zumindest mal die Augen so ein bisschen drauf zu richten, ist, es braucht Arbeit in unseren Beziehungen, damit es gelingt, damit es uns immer besser gelingt. Wenn wir nur 70-75% von dem bekommen, was wir brauchen, und das beide, sind beide glücklich. Es braucht niemand 100%, denn dann hat es einen wirklich weggedreht. Also das, was wir hier entfaltet haben, will nur so ansatzweise mal zeigen, es ist eben nicht so einfach und begibt sich von selbst und ist da. Es gibt Leitlinien, die wir am Anfang gehört haben. Es gibt uns als Person. Und es gibt dann so Dinge, wie wir miteinander umgehen. Alles das trägt dazu bei, ob wir gut miteinander auskommen, ob wir ein erfülltes Miteinander haben oder eher nicht. Darum sage ich mal, bevor meine Frau das Schlusswort spricht, es ist wichtig, hier mal zu gucken, was brauche ich denn für meine Beziehung? Ist es gut, dass ich ein Gespräch brauche mit jemandem? Ist es mal angesagt, so ein Wochenende miteinander zu verbringen, vielleicht mit 5, 6, 7 Ehepaaren, die genau über diese Sachen miteinander in Austausch kommen wollen. Ich fand es toll, wir waren letzten Sonnabend eingeladen nach Hoyerswerda. Da haben bestimmte Gemeinden sich zusammengetan und haben gestartet mit einem Candlelight-Dinner. Ist ja bekannt, ne? Kerzen, Essen und Trinken und so. Und wir durften da auch mit dabei sein. Und zuerst hatten sie Angst, was wird kommen, was wird sein. Hoyerswerda ist ja nun auch nicht gerade das Aushängeschild für frommes Volk. In die Kirche eingeladen, das heißt die landeskirchliche Gemeinschaft hat er eingeladen und die Räume zur Verfügung gestellt. Und kurz bevor es soweit war, hatten sich 22 Paare angemeldet. Damit war der Raum richtig voll. Und sie mussten die Anmeldeliste schließen und haben gesagt, das hätten wir gar nicht erwartet. Die sind noch ein bisschen weitergegangen, die hatten 5 Teenies da, die haben serviert, die Suppe und den Hauptgang und den Nachtisch. Das war eine sehr schöne Erfahrung, wie die das gemacht haben. Zweien haben sie die Suppe zwar ein bisschen über den Rock oder über die Hände geschüttet. Wir haben uns hinterher gefragt, warum sie sich uns beide gerade ausgesucht hatten. Aber da sind wir nicht hintergekommen. Auf jeden Fall war es ein Abend. Wir hatten dann so noch was zu sagen zu dem Thema. Es ging ja um Ehe. Es war etwas, wo wir gemerkt haben, da ist was im wachsenden Aufbrechen. Die tun etwas für ihre Ehe. Denn die haben da miteinander gesprochen. Da gab es ein paar Fragen, die in der Zwischenzeit miteinander besprochen worden sind. Ich will Mut machen dazu wirklich, solche Dinge auch mal in Angriff zu nehmen. Es ist eine Sehnsucht und ein Hunger bei den Menschen da. Es ist wichtig, dass wir uns an den Stellen auch etwas trauen, auch für unsere eigenen Beziehungen.
Ja, ich fasse mich auch kurz in Anbetracht der Zeit. Wenn wir Seelsorger ausbilden, dann, das wissen die, die hier anwesend sind, dann ist ein ganz wichtiger und vordergründiger Grund, dass wir sagen, wir müssen uns zuerst kennen, uns am besten kennen. Und erst dann sollten wir auch auf Menschen zugehen, weil wir dann auch ein Stückchen unsere Reaktionsmuster kennen. Ja, wenn ich weiß, Menschenskind, diese Strecke, wenn einer so ist wie mein Mann oder wie meine Schwiegermutter, ich habe eine ganz Liebe, aber wenn die so sind, dann habe ich meine Not. Ne? Ich merke, ich mache dicht bei einer bestimmten Art von Menschen. Ich hatte früher Not mit sehr ruhigen Männern, da habe ich immer gedacht, oh, ich rede mich hier um den Verstand. Was muss der bloß denken jetzt über mich? Ne? Also die haben mich dermaßen verunsichert. Und heute weiß ich, nö, das ist okay so. Ne? Und ich kann ja auch entscheiden, wie ich damit umgehe. Aber wenn ich unsicher bin, wenn ich hier verletzt bin und ein Vater hatte, der nicht viel geredet hat, nur gehandelt, dann weiß ich, diese Menschen, die werden diese alte Verunsicherungswunde, sag ich mal, wahrscheinlich in mir wachrufen. Und dann kann ich daran arbeiten, dass ich da stabiler werde. Schauen Sie einfach mal, wo Sie sich nicht wohlfühlen in Beziehungen, wo Sie merken, da rede ich vielleicht gar nicht, ziehe mich zurück oder Sie reden sich wie ich um den Verstand vielleicht und sagen, oh, was denkt der jetzt bloß über mich? Schauen Sie mal, wo Sie Beulen abbekommen haben in Ihrem Leben. Wir sind ja beide aus dem Norden und da gibt es dann auch so diese Einrichtung, dass die Schiffe manchmal ins Trockendock müssen. Und dann sieht man so unten, was so unter der Wasserlinie am Schiff alles los ist. Und wo sich dort Muscheln festgesetzt haben oder wo Rost schon sein Werk tut. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Diese Dinge, die ich jetzt oder die wir jetzt beide meinten, die sind oft so unter der Wasserlinie und nicht gleich sichtbar. Wir agieren obenrum, wir schippern so unser Lebensschiff durch die Fluten und dann wundern wir uns, wenn plötzlich Wassereinbruch ist oder wir irgendwo havarieren, wo wir keine Ahnung haben, weil wir unter der Wasserlinie nie geguckt haben. Was hat mich geprägt? Wo sind meine Beulen, meine Verletzungen? Und nicht verdrängen, wir sind Meister im Verdrängen, sondern diese Dinge wirklich hochholen. Verdrängen, ich sage jetzt mal bagatellisieren, auch manche alternativen Heilmethoden, das wäre jetzt nochmal ein extra Thema, sind keine Lösung, können Krückstöcke sein. Aber Jesus will heilen. Und wer den Zugang zu ihm hat, der hat schon was ganz Wichtiges auf diesem Weg. Allen anderen möchte ich da Mut machen, denn er heilt ganzheitlich. Und wenn wir verbittert sind und wir bringen diese bittere Wurzel nicht in Ordnung, dann wird das unser ganzes Leben durchsäuern und verbittern. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, die bitter sind. Da kannst du so viel Gutes tun und sagen, sie sogar loben. Das wird alles nicht mehr abgespeichert. Die sehen alles negativ. Und wenn ich das nur oberflächlich heile, dann wird er vielleicht durch seine Bitterkeit, ich sag's jetzt mal, ein Magengeschwür vielleicht haben, ne, und dann kriege ich vielleicht hier Hilfe. Aber wenn der die Bitterkeit nicht bearbeitet, dann wird irgendwann wahrscheinlich das nächste Magengeschwür oder ein Gallenproblem oder weiß ich was kommen. Also gucken Sie mal unter die Wasserlinie, lassen Sie sich ermutigen von uns, damit auch Ihre Kommunikation nicht so stattfindet, sondern ganz frei und offen, dass Sie keine Angst haben vor Menschen, dass Sie wieder aufs Neue verletzt werden, vielleicht dort, wo Sie schon worden sind. Mache Ihnen ganz viel Mut. Dankeschön.